der Podcast.
Folge 124, Männer.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 124 von Luck und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern und Zwinkern. Mir zugeschaltet aus Berlin, der Berliner Kabarettist Thelmann Lucke. Grüß dich, Thelmann.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, sag mal, was ist eigentlich los mit euch? Also euch da draußen, ihr lieben Hörenden, ihr HörerInnen, die ihr uns mannigfaltig bis zu 30 Leute pro Folge zuhört. Ihr meldet euch gar nicht? Wir haben das Gefühl, wir senden vor Toten und auf die letzten Folge kriegen wir zweimal Feedback. Zweimal, es haben uns zwei Menschen geschrieben. Also ich vermute, dass es Menschen sind. Es
klang, aber die haben sich hoffentlich nicht abgesprochen.
Also wir haben sogar dreimal Feedback gekriegt, aber eins davon war definitiv ein Bot.
So, dann lies erstmal den Bot vor. Nein. Der Mario hat uns geschrieben.
Genau.
Und zwar schreibt er zu zwei Themen. Also letzte Folge, Bananen in Schweden. Zur schwedischen Politikerin mit der Bananenphobie sagte Thelmann, die gehöre doch in die Geschlossene. Das kann man so nicht stehen lassen, denn Phobien sind durchaus weit verbreitet. Betroffene haben in der Regel die Einsicht, dass ihre Angst irrational ist. Da sollten wir uns nicht über Paulina Brandberg lustig machen, sondern lieber mal vor der eigenen Haustür kehren. Ein Kanzler mit Symptomen der Amnesie und Demenz ohne Krankheitseinsicht ist doch sehr viel problematischer für jemanden in politischer Verantwortung. Ich stimme zwar zu, dass es aus therapeutischer Sicht zielführender ist, sich der Angst zu stellen und sich im Falle Brandberg mit Bananen zu konfrontieren. Aber vielleicht möchte die schwedische Ministerin ja auch einfach verhindern, dass Schweden zu einer Bananenrepublik wird.
Okay, da möchte ich ganz kurz einhaken. Zwei Sachen. Punkt eins, sehr lustig. Punkt zwei, du hast nicht gesagt, also ich verteidige jetzt gerade Thema Lucke, das fällt mir sehr schwer. Du hast in der letzten Folge nicht gesagt, sie gehört, weil sie eine Bananenphobie hat, in die Geschlossene, sondern du hast gesagt, sie gehört in die Geschlossene, weil sie vorher Räume danach kontrollieren lässt, genau, ob da Bananen drin sind.
Von Mitarbeitern, die vom Staat bezahlt werden.
Genau. Also ich möchte das hier unterscheiden. Ansonsten natürlich, ja, wer Angst vor irgendwas hat. Ich habe jetzt Paulina Brandberg gegoogelt, im Zuge dessen habt ihr mal gegoogelt. Achtung, Trigger-Alarm für alle Sensiblen. Also die möchte ich auch mal mit einer Banane. So, das reicht jetzt.
Sebastian!
Es reicht. Ich habe nichts gesagt.
Mann, ja, aber das ist doch. Also es ging um die Phobie und da muss man auch wirklich sagen, es gibt natürlich, Phobien, Höhenangst. Das hat ja eine tatsächliche eine Ursache, die man auch ganz leicht verstehen kann. Flugangst vielleicht auch, wobei das Flugzeug ja das sicherste Verkehrsmittel ist, bezogen auf die Kilometer.
Meine Flugangst kommt von einer russischen Fluglinie namens Pulkova, die es nicht mehr gibt, weil da zu viele Flugzeuge abgestürzt sind. Bloß mal so.
Ja, aber wenn man sich's heute anguckt, ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren, alle paar Wochen kam in der Tagesschau erste Meldung, 100 Tote bei Flugzeugabsturz. Das gibt's nicht mehr. Also das ist wirklich eine Seltenheit, wenn mal ein größeres, natürlich immer irgendwelche, wenn irgendwelche amerikanischen Millionäre verschollen sind in ihrem Privatkleinflugzeug, dann kommt es schon noch vor. Aber so, wann war die letzte größere Flugzeugkatastrophe? Kann ich mich nicht daran erinnern.
Na hier, als dieses Flugzeug da unten in Indien, da zwischen Indien und Dings da.
Ah, ja, da. Gut, es gab also danach schon noch mal welche, das war ja 2014, Malaysian Airlines war das.
Ja, aber das Ding, was über die Ukraine abgeschossen wurde, das ist ja kein...
Unfall, genau. Das war immer genau, das 17, zählt nicht. 17 war das.
Naja, das ist wie, man müsste den Menschen halt physikverständlicher erklären. Ich weiß das.
Oder Wahrscheinlichkeit.
Ja. Nein, auch Physik an sich. Warum ist denn die Wahrscheinlichkeit so gering, dass ein Flugzeug abstürzt? Weil die ganzen physikalischen Strukturen, ein Flugzeug, was mit einer entsprechenden Geschwindigkeit in der Luft unterwegs ist, liegt in der Luft so sicher wie ein Auto, ja, auf der Straße.
Nee, das ist klar. Also die meisten Abstürze ereignen sich nach dem Start oder vor dem Ziel. Also und zwar nicht irgendwann, das ist ja klar, aber sozusagen, wenn der Start misslingt oder der Anflug misslingt. Genau. Dazwischen ist scheißegal. Ja, da kann sogar ein Blitz reinschlagen, das ist ja ein faradayischer Käfig.
Genau. Also es ist, also selbst wenn, also Vogel beim Start ist schlimm, Vogel in der Luft extrem unwahrscheinlich.
Genau. Aber wie gesagt, also Phobien meinetwegen, aber das gehört schon in den Bereich. Also Sie können es ja geheim halten. Also ich erzähle jetzt auch nicht auf der Straße, dass ich mich vor Podcast-Partnern fürchte oder so.
Naja, deine größte Phobie ist ja vor sexistischen Scheißwitzen.
Ja, und das ist aber auch wiederum ganz gut erklärbar, würde ich mal sagen.
Genau, das ist ja wichtig. Ja.
Also, man muss gucken, jeder hat das Recht, sich lächerlich zu machen, und das hat sie natürlich nach Kräften getan. So, zweiter Teil des Briefes von Mario. Primzahlen. Wir hatten früher mal...
Achtung, Wieger, Triggerwarnung, es wird mathematisch.
Ja. Kurzer Nachtrag zu einer früheren Folge. Da sagte jemand von euch, es sei ungeklärt, ob es unendlich viele Primzahlen gibt. Das stimmt nicht. Und ich habe die Folge nachgehört, kleine Anmerkung. Ich habe das so dahin gesagt, ich habe das aber nicht so gemeint. Also es ist tatsächlich so, es gibt keine größte Primzahl, obwohl die immer wieder neu entdeckt wird. Es ist natürlich die größte entdeckte Primzahl. Also man jagt denen hinterher und weiß, aber es gibt keine größte. Und da schreibt Mario, das habe schon Euklid bewiesen. Und jetzt kommt ein kurzer Beweis, den man aber tatsächlich vorlesen kann. So, der ist so einfach und so einleuchtend. Also angenommen, es gäbe eine größte Primzahl P. Nun gehe ich alle Primzahlen durch und multipliziere sie miteinander. Also 2 mal 3 mal 5 mal 7 mal bla 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 mal P. Also das sind dann die Primfaktoren einer Zahl, die dann noch viel größer ist. Die Zahl, die hier jetzt rauskommt, nennen wir sie X, ist also durch alle Primzahlen teilbar. Und jeder Primfaktor kommt exakt einmal vor. Was aber passiert, wenn wir zu x, zu dieser mega super duper Zahl, die durch alle teilbar ist, wenn wir zu diesem x die 1 zu addieren? Es kommt eine Zahl heraus, die nicht durch 2 teilbar ist, also auch nicht durch 3 und so weiter, weil die Zahl davor ist ja durch alle diese Primzahlen teilbar. Und das ist der Beweis, dass zumindest diese Zahl dann, die man aber auch ja schwer findet, eine Primzahl ist. Die Menge aller Primzahlen ist daher abzählbar unendlich. Also abzählbar heißt, man kann sie zählen, 1, 2, 3, 4, 5 bis x und bis noch weiter. Und unabzählbar unendlich ist dann sozusagen die Menge der irrationalen Zahlen. Aber das führt jetzt hier tatsächlich zu weit. So.
Falls euch das interessiert, hört bitte den nächsten Podcast Mathematik leicht gemacht von Mario und Tillmann.
Genau.
Gut, dankeschön. Super, ich bin sehr glücklich. Schön, vielen Dank. Schreibt bitte öfter luke@hengstmanns.de oder eben wie zum Beispiel die liebe, jetzt muss ich ganz kurz hier umschalten. Die liebe Mona schrieb uns unter unserer Folge hier auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de schrieb sie uns. Hallo ihr. Also ich vermute, sie meint uns beide. Wer von euch beiden liest denn dann nun in den kommenden Tagen die komplette 736 Seiten der politischen Memoiren von Angela Merkel, um die anschließend in einer prägnanten Zusammenfassung im Rahmen einer halbstündigen Sonderpodcast-Folge dem Durchschnittsbürger auf verständliche Art und Weise näher zu bringen? Liebe Grüße. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich habe das Ding quer gelesen, einmal so kurz durchgeblättert und kann das alles zusammenfassen in den Worten: Wir schaffen das.
Ja, also ganz ehrlich, man kann ja auch gern mal Tipps geben in diesem Podcast, aber dieses Buch gehört nicht dazu. Ich werde es mir nicht durchlesen. Ich habe nämlich...
Wenn ihr es lesen wollt, leihen. Nur nicht kaufen, nur leihen.
Und zwar von der Laien.
Von der Laien.
Scherz. So.
Das war die Ende, das war das Ende dieser Folge, meine Damen und Herren, und das Ende von Look und Denk. Nein.
So, nein, also ich kann aber stattdessen von vorgestern, vom Dienstag, aus der Süddeutschen Zeitung vorlesen. Stefan Cornelius hat das im sehr prägnant zusammengefasst und mir damit die Lust an dieser Sache deutlich verleidet. Ich zitiere mal einige Abschnitte, also bla bla bla. Hier schreibt auch immer noch die Sphinx, die Merkel schon im Amt war. Die Bundeskanzlerin AD referiert über enorm lange Strecken des Buches Sachverhalte, die jeder Zeitzeuge miterlebt hat. In mitunter ermüdender Länge reiht sie Ereignis an Ereignis, gelegentlich inklusive der Startzeiten ihrer unzähligen Flüge. Dabei spart sie mit Deutung, Überhöhung oder Wertung. Naja, und dann nächster Abschnitt. Baumann, also ihre Co-Autorin und frühere Büroleiterin oder immer noch Büroleiterin, Baumann und Merkel hatten sich zur Co-Autorenschaft entschieden, auch weil sie die Leidenschaft für Detailgenauigkeit und Präzision teilen. Darunter leidet die Sprache. Die fiktiven Zwiegespräche oder gar Dialoge mit Dritten im Buch wirken bisweilen skurril bis staubig. Das wird niemanden verwundern, der jemals mit Baumann über Korrekturwünsche in einem Kanzlerinterview verhandeln musste. Die Verlagslektoren müssen es ihm jedenfalls aufgegeben haben, dem Buch sprachliche Schönheit einzupflanzen. So viel wird da substantiviert, durchgeführt, Veränderung vollzogen oder erfolgt. Wenigstens endet Merkel ihre Erinnerungen mit der selbstkritischen Mahnung an junge Politikergenerationen, weniger Angst vor konkreter Sprache zu haben. Ja, sollen ruhig doch die anderen mal weniger Angst vor konkreter. Also das ist wirklich abschreckend und bitte nicht lesen.
Also pass auf, ich weiß nicht, also Politikerbiografien sind ja, also, oder sind ja Memoiren, habe ich jetzt gelernt auf dem Deutschlandfunk. Es ist keine Biografie, es ist ein
Memoir. Nein, also es ist ja der Unterschied, eine Biografie kann ja jeder schreiben.
Über sie sind es ist ja keine Autobiografie.
Genau.
Es ist keine Autobiografie, es sind Memoiren. Das ist also ein Unterschied, habe ich im Deutschlandfunk jetzt gelernt.
Und, was der Deutschlandfunk
sagt, das wissen wir ja, das stimmt.
Okay.
So. Ich habe mir einmal per Hörbuch die Autobiografie von Gregor Gysi reingezogen. Den ich ja eigentlich sehr schätze, muss ich ja wirklich sagen.
Aber da fehlt ja jetzt der Höhepunkt in seinem Leben, nämlich die Aktion Silberlocke, die Mission Silberlocke fehlt ja jetzt da.
Genau, da kommt noch ein Buch. er hat ja seitdem, glaube ich, schon wieder eins geschrieben. Nein, und das hat es mir echt verleitet, weil ich mag Gysi, ich mag eigentlich seine politischen Einstellungen zu 80-90% kann ich mir, also er ist ja kein Linksradikaler oder so, er ist ja schon ein konservativer Sozialdemokrat, das kann man ja wirklich sagen. Friedenspolitisch, russlandtechnisch hat er sich ja auch gedreht oder hat da zumindest andere Ansichten und so. Aber Politikerbiografien sind immer Selbstbeweihräucherungen. Immer.
Ja,
und ich glaube auch die von Angela Merkel, ich habe nur Ausschnitte gehört, die hat ja wohl auch ein Hörbuch eingelesen. Also es gibt zumindest, ja, es gibt.
Das hat sie wahrscheinlich nur die ersten 10 Minuten eingelesen, weil danach sind ja eh alle eingeschlafen. Also keiner kann beweisen, dass sie länger als 10 Minuten da spricht.
Genau.
Ja. Also Hidden Track mal andersrum.
Genau. Und das brauche ich nicht. Also ich werde es auch nicht lesen. Und es, wie gesagt, es reicht zu 90% die Rezensionen zu lesen. Und es steht ja vor allem nichts drin. Es steht ja nichts drin, was nicht eh schon jeder weiß.
Ja, und das ist eben, also ich habe auch die Autobiografie vom Schäuble gelesen. Das war ja so das, was er in seinen letzten, der wusste ja, dass er sterben würde. Und dann hat er es noch beschleunigt. Die ist tatsächlich fertig geworden, kam im Frühjahr raus. Und die ist tatsächlich aufschlussreich. Also natürlich ist der da auch immer der große Held. Aber er sagt auch deutlich Sachen, wo er vielleicht dazugelernt hat. Gerade zum Beispiel.
Cool.
Doch, das ist auch dabei. Auch dass sein, dass er da eben so hingehalten wurde vom Kohl. Und 1997 hat sich Kohl ja nach langem Überlegen entschieden, doch wieder selbst anzutreten, statt das, was er davor ständig andeutete, ihn vorzulassen als Kandidat. Und naja, jedenfalls, Kohl war damals so ein bisschen wie Scholz heute, nur hatte Kohl 4 Wahlen vorher gewonnen und Scholz
genau.
Nur eine. Ja, also naja, jedenfalls.
Und da ist halt, Scholz hat die letzte Bundestagswahl am meisten nicht verloren.
So. Und oder zum Beispiel in Bezug auf die Klimabewegung, auf die junge Generation, da hat Schäuble schon eine Menge gesagt. Also das wird er heute vielleicht anders sehen als damals, als er noch aktiv war. Und das ist einfach auch interessant geschrieben. Ja, das kann ich mir bei Merkel eben nicht vorstellen. Also.
Wie gesagt, bloß die Ausschnitte, die ich gehört habe, die waren wirklich sehr einschläfernd. was ich allerdings dazu sagen muss, sie hat ja im Zuge dieses Buches im Spiegel ein Interview gegeben. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Und das ist ja, das landet ja auch bei uns auf der Bühne tatsächlich im Moment gerade, dass Angela Merkel diese ganze Geschichte mit der Ampel. Und mein Bruder immer sagt, wir sind Mittwoch früh mit Trump aufgewacht und abends ohne Lindner eingeschlafen, was ich persönlich sehr lustig finde, aber nur um diesen Mittwoch zu beschreiben, der ja einen Tag vor der Premiere des neuen Programms meines Bruders, meiner Frau und Heiko war.
Mhm.
Und Heiko war, ja, das war sehr lustig. Dass Angela Merkel diese ganze Situation mit folgendem Wort kommentierte, Tillmann.
Männer.
Und entschuldige bitte, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.
Ja, und es ist ja anscheinend, die Sitten sind ja verroht. Nicht nur Trump kommt wieder, sondern eben auch, dass man sich gegenseitig rausschmeißt. Und dieser Geschichte kann man jetzt eine weitere Männer-Episode hinzufügen. In Brandenburg ist das gleiche geschehen. Also da ist ein Testosteronbündel namens Dietmar Woidke,
dem man das eigentlich nicht ansieht.
Nee, und die Stimme, wie gesagt, die Stimme klingt wie Didi Hallervorden. Also Palim Palim. Ja, und, aber der musste jetzt, hat jetzt seine Gesundheitsministerin rausgeschmissen. Das ist überhaupt, also Ministerentlassungen, das ist einfach unglaublich selten in der bundesrepublikanischen Geschichte. Ich weiß noch, dass Stoiber mal Ende des letzten Jahrtausends seinen Justizminister Sauter rausschmiss, der ja später auch ein großer Maskenverdiener war. Und ja, auf Bundesebene Scharping, Röttgen. Aber jetzt in den letzten Monaten ist das anscheinend zur Mode geworden. Und der Grund war, also es ging ja die Krankenhausreform durch den Bundesrat. Da sie aber nur ein Einspruchsgesetz ist, kann der Bundesrat Zustimmung nicht nötig. Das ist ziemlich ähnlich wie beim Cannabisgesetz letzten März. Darüber haben wir in Folge 82 gesprochen. Bitte nachhören. Wo auch die Landesregierung von Brandenburg sich schon zerstritten hatte, weil er zu ihr sagte, zur Gesundheitsministerin Nonnemacher von den Grünen, genannt die Nonne, hat er gesagt, du darfst ruhig zu Hause bleiben, ich mach das hier. Wir haben ja im Kabinett eine Enthaltung vereinbart, die liefere ich da ab.
Wieso eigentlich?
Also, nee, es ging, genau, also damals ging es wie heute nicht um einen Einspruch. Also, ein Einspruch ist halt, dass der Bundestag das zurückkriegt, das Gesetz, und dann mit Kanzlermehrheit, nicht mit einfacher Mehrheit, das Gesetz nochmal beschließen muss. Sondern es ist viel cooler, nicht den Einspruch zu nehmen, sondern den Ausschuss, also den Vermittlungsausschuss. Erst recht jetzt, in der Zeit, wo es keine Regierung mehr gibt, denn der Vermittlungsausschuss besteht zu 16 Personen aus dem Bundestag und 16 Personen aus dem Bundesrat. Also aus jedem Bundesland einer und im Bundestag eben proportional. Aber das dauert ja ein bisschen, bis der dann irgendwas beschließt und empfiehlt. Und dann muss er nochmal durch beide Parlamente durch. Und wir kennen ja das Diskontinuitätsprinzip. Das heißt, das, was der Bundestag jetzt noch macht, und wenn der das nicht weiter durchkriegt, dann verschwindet das einfach. Also Gesetze sind dann einfach nicht mehr da, wenn der Prozess nicht abgeschlossen ist. Und das ist das Ziel dieser Leute. Also sie wollen da gar nicht vermitteln, und deswegen ist es eigentlich auch ein irreführender Begriff. Es ist kein Vermittlungsausschuss, es ist ein Verhinderungs-, ein Verzögerungslaberausschuss, also im Grunde Lucke und Hengstmann auf Parlamentsebene.
So.
Und die, genau, und das war im Cannabis-Gesetz auch schon, und der Dietmar Woidke hat gesagt, also bei diesem Antrag, das in den Vermittlungsausschuss zu schicken, da werden wir uns enthalten, weil das ja im Koalitionsvertrag steht, das steht ja in jedem Bundesland, wo zwei Parteien oder drei Parteien miteinander regieren, steht das ja im Koalitionsvertrag, wenn nicht alle Parteien einverstanden sind oder dieselbe Meinung haben, dann gibt es eine Enthaltung. Naja, ich mache das so. Er hat dann natürlich sich da nicht dran gehalten, sondern mit Ja gestimmt, also für den Vermittlungsausschuss. Das Gleiche passierte in Sachsen, wobei da der Kretschmer anwesend war und sein Vize von den Grünen. Und da hat Kretschmer gesagt ja, und der Grüne hat gesagt nein. Das war nach meinem Kenntnisstand ist das zum ersten Mal passiert seit dem großen Krach 2002, der ja dann auch das Bundesverfassungsgericht auf den Plan gerufen hat. Und seitdem gilt die Regel, wenn zwei unterschiedliche Stimmen abgegeben werden von einem Land, dann ist die keine Enthaltung, sondern dann ist die Stimme ungültig. Also sie wird quasi aus der Wertung rausgenommen, was letztlich die Befürworter sogar stärkt, aber es in dem Fall, also weil dann die Hürde der Mehrheit natürlich kleiner wird, aber sie hat halt nicht gereicht, das Cannabis-Gesetz trat ja dann in Kraft. Und diesmal war es wieder genauso, nur dass nicht Sachsen, also Sachsen stimmte tatsächlich mit Nein. Weiß nicht warum, wahrscheinlich weil die Grünen sich da nicht diesen Konflikt reintragen lassen wollten. Und wer aber mit Nein stimmte, war der Thüringer Staatskanzleichef, also von der Linkspartei. Und da merkt man auch richtig, dass Bodo Ramelow, der als Ministerpräsident, der hätte ja auch selber anwesend sein können im Bundesrat. Und der hat sich wahrscheinlich gesagt, das ist mir zu schmierig, zu würdelos, wenn ich jetzt die Kretschmer-Woidke-Nummer mache, sondern ich schicke meinen Staatskanzleichef, der soll Nein sagen. Und dann sagte der Tiefensee, das ist der Wirtschaftsminister von der SPD, sagte ja. Und dann gab es eben dann auch dieses ungültige Votum. Das heißt, wir haben das in diesem Jahr schon mal zweimal gehabt. Und Woidke hatte das im Kabinett auch gebracht, ich will dagegen stimmen, weil ich sowieso alles scheiße finde, was die Bundesregierung macht. Er ist ja auch gegen den Kohleausstieg. Aber die Cottbuser Region darf ruhig diese Milliarde bekommen, die man dafür kriegt für den Wandel, aber der Wandel soll nicht stattfinden. Ja, es genau. ist nicht ganz entlang der Vereinbarung. Ja, zweitens für Russland und so weiter. Also der ist ja schon so ein Trampel. Und die Nonnemacher hat aber diesmal gesagt, nee, ich komme schon mit, ich bin deine Aufpasserin, ich komme da mit in den Bundesrat und halte eine Rede. Und es haben sich tatsächlich zu diesem Tagesordnungspunkt haben sich 11 Länder beteiligt an Reden. Normal wird das so mehr oder weniger durchgewunken. Also man hat schon gemerkt, dieses Gesetz ist ein wichtiges. Lauterbach war persönlich auch da als Gesundheitsminister, hat das Schlusswort gemacht. Also da haben wirklich viel geredet, unter anderem stand auch sie auf der Rednerliste, und zwar für das Gesetz. Und da hat er gesagt, also das war dann der Anstoß für ihn zu sagen, nee, du sollst nicht reden, das soll niemand sagen, dass das Gesetz gut ist. Und deswegen hat er dann, komm mal bitte mit nach draußen auf den Gang und ich habe hier was für dich. Zog dann raus eine Entlassungsurkunde. Also das ist einfach Wahnsinn. So würdelos, der hat ihn nicht mal bei sich zu Hause in der Staatskanzlei oder im Landtag entlassen, sondern einfach so auf dem Flur.
Wir sagen immer auf der Bühne, das ist so, als ob man mit seinem Partner Schluss macht, kurz vorm beim Geschlechtsverkehr kurz vorm Höhepunkt.
Ja, so ähnlich, genau. Das ist jetzt die Hengstmann-Interpretation.
Ja, aber es trifft ja ganz gut,
glaube ich. Es trifft ganz gut und es ist halt einfach, also ich meine, die hätte ja wegrennen können, die hätte die Urkunde nicht annehmen müssen, ich habe nichts gesehen, lalalala. Und dann hätte sie ans Rednerpult rennen können und wäre noch Ministerin gewesen. Man ist ja aber nur Mitglied des Bundesrates, wenn man Ministerin ist. Und sie wurde dann von der Rednerliste gestrichen. Und es haben auch nur zwei es wurde im Bundesrat gar nicht thematisiert, also im Plenum, sondern es haben auch nur zwei, also eine Senatorin aus Bremen und ein Minister aus Niedersachsen, haben in ihren Schlussworten ihr einfach für die Mitarbeit gedankt, weil sie jetzt gerade entlassen wurde. Aber weißt du, nicht, das ist auch so ein bisschen so Autopilot, also die Bundesratspräsidentin Rehlinger hat diese Sitzung geleitet. Einfach so, also ich meine, wenn da einfach jetzt gerade eine Ministerin, ein Mitglied verschwindet aus diesem Bundesrat, dann ist das doch was wert, dass man das in der Sitzung, es wird dann in der nächsten Sitzung einfach gesagt, ja, wir danken für die Mitarbeit. Aber das ist schon, also ich finde es auch so bezeichnend für den Bundesrat, dass da die Welt untergehen kann oder dass da irgendwie alles passiert und die machen ihr Ding. Oh, da fällt halt jemand von der Rednerliste, ja wunderbar, können wir früher nach Hause, statt dass man da einfach was sagt. Und zwar vielen Dank für die Arbeit hier 5 Jahre in diesem Gremium. Naja, jedenfalls war das absolut, absolut unwürdig und es hat sogar das BSW, das ja mit der SPD in Koalitionsverhandlungen steckte, sagte, das ist, also die sind natürlich auf der Linie, dass die Krankenhausreform auch gestoppt werden soll, aber die sagen, also das geht gar nicht.
Und wenn das BSW. Das muss man erstmal hinkriegen, sich von der Sarah-Wagenknecht-Partei moralisch maßregeln zu lassen.
Genau, also da muss man wirklich sagen, dieser Wojtke, der ist so beflügelt von diesem Wahlergebnis, dass ja eigentlich gar nicht genau ihm zuschreiben ist, dass er denkt, er kann sich jetzt alles erlauben, er ist jetzt hier der Affenkönig im Urwald.
Naja, Moment, es ist schon ihm zuzuschreiben, dass die SPD in Brandenburg die stärkste Kraft geworden ist. Das ist ihm zuzuschreiben.
Ja, schon, aber das ist natürlich, es legitimiert ja nicht zu so einem Verhalten. Und
das ist was ganz anderes. Ich weiß nur, dass wir hatten hier ja jahrelang einen Bürgermeister mit einem ganz schrecklichen Namen, der hieß Bierende, also Bierende. Und der ist bei der letzten Bürgermeisterwahl, das ist dann aufgrund der Gemeindegebietsreform, hat sich das alles aufgelöst und ist dann anders geworden, aber der war immer sehr beliebt und hat hier bei der letzten Wahl mit 67%, bei seiner, das war 2011 glaube ich, mit 67% die Bürgermeisterwahl im ersten Wahlgang gewonnen. Und es gab 4 Gegenkandidaten, glaube ich. Und das hat ihn dann auch sehr beflügelt. Ich bin jetzt offiziell von Volke gewählt. Und zwar richtig. Ja. Das kann ich ja machen, was ich will. Ja. Und dann alle sagten, Klaus, nee, also Deckel, nee. Also es haben 67% waren der Meinung, dass du auf jeden Fall besser bist als die anderen 4. Aber also wie gesagt, sowas baut ja sehr schnell das Ego auf und kratzt das Ego nach oben und macht das Ego.
Ja, oder zumindest Scholz ist ja sehr ähnlich. Der hat ja auch mal eine Wahl nicht verloren, wie du gesagt hast. Und dann jetzt plötzlich tut er so, als wäre er der Schlauste, der immer alles schon wusste und so weiter. Beim nächsten Mal wird er am Wahlabend erklären, warum er von vornherein wusste, dass es nicht klappen würde. Nee, das wird er natürlich nicht erklären. Am Ende ist er noch, macht das noch so wie Trump und sagt, ich habe doch gewonnen.
ich bin mal echt gespannt, es wird spannend jetzt der Wahlkampf, also wie diese Bundestagswahl ausgeht, aber dazu werden wir uns ja noch sehr deutlich äußern, wenn es dann soweit ist.
Also jedenfalls, also das es ist ja nicht so, dass die Grünen, also dass die Landesregierung von Brandenburg, SPD, CDU, Grüne dass die immer harmonisch zusammengearbeitet hätte. Und die Grünen waren wirklich auch bei den meisten Themen sozusagen in der Minderheit. Und die waren ja nur, ja, die hatten zwar über 10%, aber waren der kleinste Partner. Trotzdem, es gibt Absprachen. Und wie gesagt, es kam ja auf Brandenburg nicht an. Am Schluss gab es 30 Stimmen für die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Also selbst mit den Thüringern, die 4 Stimmen haben, wären es nur 34 gewesen. Brandenburg hatte ja die, durch Woidke dann diese 4 Stimmen. Und nötig sind aber 35 von 69 als Mehrheit. Also es kam auf das Land Hessen an. Und in Hessen funktioniert die schwarz-rote Regierung. Also da waren die Roten sozusagen, die waren für die Reform und die Schwarzen dagegen. Und die sind aber so zivilisiert, dass sie sich dann enthalten. Was natürlich tatsächlich ein Webfehler des Bundesrates ist, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass Enthaltung eigentlich Nein heißt. Also es gibt eigentlich keine Enthaltung im Sinne des Bundestages. Da genügt ja für Gesetze die einfache Mehrheit. Das heißt, je mehr sich enthalten, wenn sich alle enthalten bis auf eine Person, und der stimmt mit Ja, dann ist das Gesetz angenommen. Und das ist halt im Bundesrat nicht so, sondern da müssen die Ja-Stimmen die Mehrheit kriegen.
Die ganze Struktur des Bundesrates beruht ja auf der Idee, das darf man ja auch nicht vergessen, dass es zwei Lager gibt.
Und die gab es ja auch jahrzehntelang. Natürlich. Also es gab zum Beispiel schon immer dann, wenn es einen Regierungswechsel gibt, dann merkt man, oh, dann gehen alle Landtage irgendwie in den nächsten Jahren auch in die andere Richtung, meistens in Richtung der Opposition. Also zum Beispiel die Regierung Brandt hatte auch sehr früh dann das Problem, dass plötzlich, also dass sie nur eine kurze Zeit diese Mehrheit im Bundesrat hatte und dann war die weg. Das Gleiche war mit der Regierung Kohl nach der Wiedervereinigung. Die waren, oder eigentlich auch schon vor der Wiedervereinigung, dann kamen die Ostländer dazu, dann gab es wieder eine Mehrheit und dann Mitte der 90er Jahre die berühmte Blockadepolitik von Lafontaine und Schröder im Bundesrat, die waren tatsächlich ziemlich auf Krawall gebürstet, die haben überhaupt nichts durchgelassen. Naja, und dann im Grunde durch die Hessenwahl direkt nach 99 war dann auch die Mehrheit von Rot-Grün wieder weg im Bundesrat. Also das ist das Übliche, das war auch nicht gut. Dafür gab es ja dann die Föderalismusreform, die gesagt hat, es gibt erstens mal viel weniger Gesetze, die vom Bundesrat betroffen sind und dadurch ist die Gesetzgebungstätigkeit auch erleichtert worden. Nur heute ist das Problem, dass es diese Bundesratsstimmen, die müssen einheitlich abgegeben werden und dann hat man eben oft Enthaltungen. Und das heißt, viele Länder nehmen sich aus dem Spiel.
Und stimmen dann mit Nein.
So. Das ist bei Einspruchsgesetzen nicht so schlimm, weil, wie gesagt, der Einspruch braucht halt diese Hürde, aber bei Zustimmungsgesetzen ist es dann wieder schlimm. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal wieder eine Föderalismusreform, aber nur soweit.
Andererseits sage ich mir immer, da wird auch viel Mist mit verhindert. Also das darf man, ich sehe das immer alles sehr ambivalent. Je komplexer so ein System ist, umso schwerer ist es zu sprengen. Jetzt haben einige Verfassungsrichter wegen Systemsprengen, fällt mir bloß gerade ein, hat man eigentlich nicht besprochen, also egal, würde ich kurz mal andeuten, dass ein AfD-Verbotsverfahren zumindest nicht komplett chancenlos ist.
Einige Verfassungsrichter?
Rechtler.
Ja.
Dass ein AfD-Verbotsverfahren nicht ganz chancenlos ist.
Genau. Also da gibt es ja jetzt auch die Entwicklung, dass, also anscheinend liegt ja dem Verfassungsschutz mehr oder weniger ein fertiger Bericht vor. Also der aktuelle Stand ist ja, dass sie in Teilen gesichert rechtsextrem ist.
Und was ich einen tollen Begriff finde, wie Habe Kerkeling mal sagte, wenn ich ein Glas Bier reinpinkle, ist da auch nur in Teilen Urin drin, aber saufen würde ich die Scheiße trotzdem nicht mehr. Aber gut.
Genau, und das jetzt war eigentlich geplant, das jetzt in den nächsten Wochen rauszugeben, diese Verschärfung, nämlich, dass man schon davon ausgehen kann, dass es halt kein Verdacht, also genau, also die Gesamtpartei war halt ein rechtsextremer Verdachtsfall laut dem Bundesverfassungsschutz. Die mehrere Landesverbände sind ja gesichert rechtsextrem. Und jetzt kam also raus, man will auch den Bundesverband als gesichert rechtsextrem. Also das ist alles sozusagen nicht offiziell rausgegeben, aber ziemlich durch Presserecherche wird das in die Richtung gehen. Und jetzt heißt es aber jetzt, wo die Neuwahl so nah bevorsteht, aus Respekt vor der Wählerentscheidung, geben wir den Wählern vorher diese Information nicht. Also es ist tatsächlich, also Wahlbeeinflussung könnte es ja, die AfD sagt ja eh, alles, was der Verfassungsschutz macht, ist ja Wahlbeeinflussung. Man könnte auch sagen, das, was sie selber machen, ist Wahlbeeinflussung. Eigentlich könnte man sagen, die die 10-15% rechtsextremen Wähler in Deutschland hätten dann wenigstens die Gewissheit, dass sie die richtige Partei wählen. So kann man es ja auch sehen. Also das Schlimme ist ja, die Leute wissen es ja eigentlich und es ist fast egal, ob der Verfassungsschutz das jetzt nochmal offiziell sagt.
Ich habe das an der FDP gesehen, hier ist ja rausgekommen, dass die dieses Ampel aus seit einem Jahr planen. Mhm. Was passiert? Die Umfragewerte für die FDP gehen hoch.
Ja, also bei denen würde ich nicht sagen, nicht deswegen, sondern halt deswegen, weil sie jetzt eben nicht mehr Regierungsverantwortung tragen und weil die FDP-Wähler hoff auf eine schwarz-gelbe Koalition hoffen. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist tatsächlich, der Verfassungsschutz ist ja zwar eine Behörde, die der Bundesregierung untersteht, aber das ist ja in einem Rechtsstaat nicht, die können trotzdem nicht sagen, was die Bundesregierung will. Also die AfD behauptet es zwar, aber das stimmt nicht. Die müssen schon auch in der Partei genaue Beweise suchen und erst dann dürfen sie sagen, das ist rechtsextrem. Also es ist ein bisschen schade, dass jetzt das erst am Tag nach der Wahl kann ja dieser Bericht erscheinen und dann heißt es, so, tut uns leid, das, was ihr gewählt habt, ist jetzt nicht in Teilen, sondern komplett absolut rechtsextrem.
Ja, wobei, also da würde ich auch, also wie gesagt, auch Trump hat ja mal gesagt, er kann auf der Straße jemanden erschießen, die Leute wählen ihn trotzdem und das stimmt ja. Und ich glaube nicht, dass dieser Verfassungsschutzbericht wirklich etwas ändert.
Ja, das würde ich eben auch sagen. Trotzdem, für das Verbotsverfahren ist es durchaus relevant. Das ist natürlich, dieser Bericht würde natürlich genauso, wie er ist, zum Bundesverfassungsgericht hingetragen werden. Und diese paar Leute, das ist ja jetzt im Bundestag eingebracht worden. Das heißt, es wird sicherlich auch in den nächsten Wochen nochmal behandelt. Und die Abgeordneten, die sich nicht sicher sind, die sozusagen diese lavierenden, oh ja, man darf der Partei keinen Gefallen tun, indem man sie jetzt wichtig macht, das ist ja eigentlich ein absurdes Argument, denn man, also ich kann ja auch nicht sagen, oh, ich sehe jetzt gerade, wenn ich im Supermarkt bin, neben mir ist ein Ladendieb, der räumt das Regal aus, ja, ich tue dem ja jetzt einen Gefallen, wenn ich da rumschreie und sage, hier klaut einer.
Naja, es gibt da jetzt in Frankreich, gab es da jetzt diese Verurteilung oder zumindest diesen Prozess gegen diesen Typen, der seine Frau da jahrelang gefangen gehalten hat und vergewaltigt hat und so. Und als sie den verhaftet haben, war das ja so, dass die den im Supermarkt verhaftet haben, wo der seine Frau irgendwie einkaufen schickte und so. Und der war aber mit einer sehr auffälligen Hose, klar, also der wollte verhaftet werden. Mhm. Und der hat auch, als er dann verhaftet wurde, zu den Polizisten gesagt, Gott sei Dank hört das jetzt endlich auf oder so, keine Ahnung. Ja, also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber ich habe
ja die AfD will ja eigentlich verboten werden. Naja, genau. Das stimmt jetzt nicht so, weil da geht es ja wirklich um das ganze Geld, was dann weg wäre. Die Mandate wären weg. Also das ist eben keine Kleinigkeit. Und es ist nicht so, dass, also klar kann man sagen, ja, die Wähler wählen dann ja was anderes. Es gibt ja dann noch die Partei Die Heimat oder was weiß ich, Bürger in Wut, die ja jetzt Bündnis Deutschland heißen, aber die sind ja beide, also Die Heimat ist ja noch schlimmer oder sozusagen, ja, eigentlich nicht noch schlimmer. Angenommen, die AfD würde verboten werden, weil sie verfassungswidrig ist. Die NPD oder Heimat ist ja nicht verboten, obwohl sie man weiß ja nicht, welche Partei wäre schlimmer. Es ist aber klar, auch die NPD hat kein Geld mehr vom Staat, kriegt es auch nicht mehr. Da gibt es den Beschluss des Verfassungsgerichts, der gilt für 6 Jahre. Und die Bündnis Deutschland ist viel zu gemäßigt für diese AfD-Wähler. Das heißt, wenn man denen die Partei wegnimmt, dann ist es nicht automatisch ausgemacht, dass die Wähler dann woanders hin wandern.
Doch, die wandern woanders hin, aber nicht alle zur gleichen
Partei. Ja, aber es ist schwierig, wenn man das Geld, das sind ja wie viele Millionen, die durch die Wahlkampfkostenrückerstattung in die Parteikasse kommen, und da kann man schon sagen, es macht einen Unterschied für die Kampagnenfähigkeit von so einer Bewegung, ob das Geld da ist oder weg.
Das ist für mich gar nicht das Thema. Das Thema ist für mich nur, wenn man dieses ganze Verbotsverfahren AfD, also ich bin ja immer grundsätzlich erstmal gegen Parteienverbote, aber offensichtlich sollte man ja vielleicht doch mal aus Rechtsstaat, also wenn es wirklich mit rechtsstaatlichen Mitteln vereinbar ist, da vielleicht doch mal einen Riegel vorschieben, weil du kannst mit diesen Leuten, also mit den Strammen ja sowieso nicht diskutieren. Also es gibt Leute, mit denen kann man diskutieren, das machen wir immer auch mal wieder nach der Veranstaltung, und die gucken einen auch immer ganz entsetzt an, wenn wir auf der Bühne halt erzählen, dass wir von der AfD schon Drohmails bekommen haben und so.
Was, die drohen doch nicht, das sind doch nette Leute.
So nach Motto, nee, aber nur mit der AfD kann doch die Demokratie gerettet werden. Nein, da habt ihr was komplett missverstanden, aber egal. Dass die Gegner eines Verbotsverfahrens ja immer damit argumentieren, dass es ganz schlimm ist, wenn es scheitert. Es geht ja nur um das eventuelle Scheitern des Verbotsverfahrens.
Ja, und das hat man, und auch das stimmt nicht. Das ist einfach Bullshit, denn das NPD-Verfahren ist sogar zweimal gescheitert, beziehungsweise einmal aus formalen Gründen, weil der Verfassungsschutz zu viele V-Leute drin hatte. Mhm. Das würde auch nie wieder passieren, weil man, weil der ja auch ein Interesse dran hat, dass eine Partei verboten wird.
Außerdem haben wir Fachkräftemangel.
Genau, also das ist quasi, daraus hat man gelernt, das ist ja auch was Gutes, wenn man sowas auch lernt, da bin ich sicher, so dumm sind sie nicht nochmal. Dann zweitens, 2017 gab es das Urteil, mit dem sie ist zu unwichtig, das heißt, es ist nicht gescheitert, sondern das Bundesverfassungsgericht hat eine Kategorie eingeführt, mit deren vorher niemand gerechnet hatte. Das war tatsächlich in keiner Diskussion vorher aufgetaucht, weil die, das passierte gelegentlich, die schaffen sich dann neue Kategorien und das ist nicht gescheitert. Und drittens, die NPD hat heute überhaupt keine Bedeutung mehr. Und zwar nicht wegen des Geldesentzugs, weil der ist ja erst in diesem Jahr, Geldentzugs, der ist ja erst in diesem Jahr gewesen. Und das war gleichzeitig auch das erste Jahr, in dem, oder 23 war das erste Jahr, in dem sie in keinem Bundesland mehr über 1% waren, sodass sie überhaupt sowieso vom Staat sowieso kein Geld mehr hatten, aufgrund schlechter Wahlergebnisse. Das heißt, die hat überhaupt nicht profitiert, sondern sie ist bedeutungslos. Und das heißt, diese NPD ist gar kein Negativbeispiel für ein Verbot, sondern ein Positivbeispiel.
Ja, aber das Problem ist halt, dass viele dann sagen, naja, wenn wir die, also Punkt 1 sagen ja viele, na, wenn wir die AfD jetzt verbieten, dann wählen ja alle einfach die Nachfolgepartei. Es wird keine Nachfolgepartei geben. Zumindest ja nicht, genau, eine.
Also zumindest die Nachfolgepartei ist ja die PDS, aber die stammt ja aus der SED, weil sie nicht verboten wurde.
Genau.
Und das Vermögen ist ja heute noch irgendwo.
Also meiner Meinung nach wird es 5 Nachfolgeparteien für die AfD geben, wo sich das Wählerpotenzial schön ordentlich breitschmiert. Und es gibt ja sogar schon Nachfolgeparteien. Die Blauen, dann Projekt Alpha hier, da was von dem Lucke, wie das heißt, weiß ich nicht. So, dann gibt es noch andere Projekte hier, André Pogenburg, ehemaliger Landesvorsitzender AfD.
Also ich darf mal ganz kurz sagen, also Alpha, das haben sie sich, so haben sie sich ja genannt, um die Griechen zu ärgern, quasi ALFA, also indem man ihren wichtigsten Buchstaben falsch schreibt.
Ja.
dann gab es das Verbot, weil, also nicht das Verbot, aber dann gab es einen Gerichtsbeschluss, weil irgendwas anderes hieß Alpha und die durften nicht so heißen. Dann hießen sie liberal-konservative Reformer, LKR, und seit 2023 heißen sie Wir Bürger. Also cool. Eigentlich, das ist auch so anmaßend, so wie Freie Wähler. Also genau. Sind doch alle Wähler, sind doch alle Bürger, also muss man uns wählen. Seltsamerweise genau. Kriegen die Wähler das nicht mit und wählen sie halt leider nicht.
Aber das hat ja Robert Habeck auch gemacht, indem er der Kandidat für die Menschen ist.
Ja, also die nächste Partei heißt dann Wir Menschen oder Wir Leute.
Genau.
Also das ist, ja, wie du sagst, also das sind die Gemäßigten, die damals 2015 rausgegangen sind. Dann wird es natürlich, also BSW wird profitieren, ist ja auch klar. Und diese Bürger in Wut, also du hast schon recht, also das verteilt sich und dadurch, dass die sich ja auch hassen gegenseitig oder in ihrer Radikalität gegenseitig verachten, ja, die sind ja viel zu radikal, die sind ja das und das, also das ist tatsächlich, wäre schon ein großer Fortschritt, wenn man die verbieten würde. Und es reicht ja eins der Verfassungsorgane, also beim ersten NPD-Verfahren haben ja alle 3 Verfassungsorgane, Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, haben diesen Verbotsantrag eingereicht, beim zweiten war es nur der Bundesrat und jetzt wäre es halt nur der Bundestag. Das reicht aber. Also das kann ja eigentlich auch nicht die Chancen erhöhen oder schmälern, wie viele da beteiligt sind.
Naja, aber die Frage ist ja, bis jetzt zur Neuwahl wird es ja definitiv nicht reichen. Die Frage ist ja, ob es überhaupt bis zur nächsten Bundestagswahl, ob wir überhaupt bis zur nächsten Bundestagswahl mit mehr Ergebnis
zu rechnen. Das weiß man wirklich nicht und das ist auch, da kann man keine Prognose abgeben, weil die Verfassungsrichter, die machen, was sie wollen, die setzen es auf die Agenda, wann sie wollen. Natürlich wissen die auch, was dringender ist, also gerade so einstweilige Anordnungen, das kann man ja schon machen, aber wir erinnern uns zum Beispiel die Neuwahl des Bundestags in Teilen von Berlin, die hat ja erst in diesem Februar stattgefunden, also deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht so lange gebraucht hat mit der...
Sag mal, das fällt mir gerade ein, sag mal, du kannst doch bald von deiner Tätigkeit als Wahlhelfer leben, oder?
Ja, stimmt.
Ja, also sichert dir zumindest ein größeres Einkommen als Kabarettist.
Das stimmt.
Gut,
ja. Ich bin auch immer dafür.
Legen
wir das beiseite. Jetzt gibt es, apropos zersplitterte Rechtsparteien, also im Europaparlament gab es ja jetzt eine Abstimmung Wir erinnern uns, da gibt es ja inzwischen drei Rechtsaußenfraktionen, also die EKR, Europäische Konservative und Reformer. Das sind ja die, die zwar rechtskonservativ sind, aber gegen Russland und letztlich für Demokratie, das kann man schon sagen. Zweitens dann die Patrioten für Europa, das sind die, die für Russland sind, aber und schlimm und rassistisch. Und dann gibt es die Identitären, oder die heißen IF irgendwas, die sind gegen, warte mal, wie heißen die? Hallo, Europa souveräner Nation, so heißen die. Und das, so. sind die, mit denen eigentlich fast niemand zu tun
agree
haben.
Agree to disagree.
Genau, und dann gibt es die Fraktionslosen, das sind die Irren, die nicht mal in diesen drei bekloppten Parteien jemand finden, das ist das BSW. So, also ungefähr so. Und das Europaparlament hat jetzt die EU-Kommission bestätigt. Und zwar zum ersten Mal seit, glaube ich, seit über 20 Jahren gab es keine Auswechslungen. Also die von der Leyen wurde im Juli ja beauftragt vom Parlament mit absoluter Mehrheit. Stell mal da Leute zusammen, das ist ja auch schwer. Ihr Plan war ja, Frauen und Männer ausgeglichen zu haben. Das ist jetzt nicht so ganz der Fall. Es gibt nur 10 Frauen von 27, aber immerhin.
Ich könnte jetzt wieder einen blöden Witz machen, aber dann machst du die Folge aus.
Genau, bisher war es immer so, dass den irgendwie einzelne Leute zu irre waren und ausgewechselt werden mussten, weil die Ausschussarbeit, das ist wirklich sehr, sehr streng. Also die werden da befragt, stundenlang in den Ausschüssen und auf ihre Fachlichkeit. Und oft haben ja bestimmte problematische Figuren dann Probleme, da ihre Fachlichkeit zu beweisen. Das ist diesmal irgendwie durchgegangen. Es wurde niemand ausgewechselt, obwohl es mehrere Personalien gab, vor allem einen Rechtsextremen aus Italien. Also der ist halt Teil der EKR-Fraktion, also die Fratelli. Und zweitens, eigentlich noch schlimmer, der Gehilfe von Orban. Also der ist ja eben nicht EKR, sondern noch schlimmer, noch weiter rechts. Patrioten. Und die sind aber beide jetzt Teil der EU-Kommission. Und dann gibt es noch eine spanische Ministerin, die so ein bisschen in dieser Flutkatastrophe versagt hat. Das wusste man zum Zeitpunkt ihrer Nominierung noch nicht. Die ist jetzt aber auch mit drin. Und es gab ein sehr deutliches Votum von wie viel? 370 Personen von 720, also deutliche Mehrheit. Und die besteht aus, also die Fraktionen sind ja nicht so einheitlich wie bei uns, also es hat keine Fraktion einheitlich abgestimmt, aber die große Mehrheit der EVP und der SPE, also oder S&D, Sozialdemokraten und Europäer, nee, S&D, Sozialisten und Demokraten, genau, haben dafür gestimmt. Dann tatsächlich die komplette liberale Fraktion, Renew heißen die, oder Renew Europe, sehr schöner Zungenbrecher. Und tatsächlich auch die Mehrheit der Grünen-Fraktion dafür und fast die Mehrheit der, oder fast die Hälfte der EKR. Und das ist im Grunde so eine Koalition, die sich jetzt anbahnt. Vor allem, also die Grünen sind so ein bisschen unzufrieden, weil man die EKR auch gefragt hat. Aber also das scheint jetzt so eine Mitte, ja, eher Mitte-Rechts-Koalition zu sein im Parlament. Gelegentlich, wenn es um Klima geht, vielleicht auch mit den Grünen, aber die also das sind halt so wechselnde Mehrheiten und das, ja, aber wie gesagt, es ist ein Monat zu spät tatsächlich und das ist aber gute Tradition in der EU, also die einzige Kommission, die pünktlich an den Start ging, war die vom Juncker in den letzten 20 Jahren, 2014, alle anderen mussten tatsächlich ein bisschen warten und jetzt am 1. Dezember kommen die ins Amt, zusammen übrigens auch mit dem Präsidenten des Rates, aber bei dem ist der Turnus regulär Anfang Dezember. Okay. Ja, also das nur als Nachtrag. Nachtrag übrigens auch, die Bundesregierung ist jetzt wieder komplett, denn Özdemir, der Landwirtschaftsminister, wurde jetzt irgendwie mit Verspätung ernannt oder Ernennungsurkunde abgeholt beim Bundespräsidenten. Da waren dann irgendwie keine Pressevertreter.
Als was?
Als Bildungsminister.
Aha. Das ist ja, also er ist ja nicht nur das unwichtige Landwirtschaftsministerium, er hat jetzt das noch unwichtigere Bildungsministerium auch noch mit dazu. Das ist ja wichtig.
Im Grunde, aber Özdemir, ich meine, der wird in der nächsten Regierung ja keine Rolle mehr spielen, weil er sich als Spitzenkandidat auf Baden-Württemberg vorbereitet. Also für den ist die Neuwahl im Grunde nicht so schlimm, beziehungsweise auch zum richtigen Zeitpunkt, weil er dann ziemlich ungefähr ein Jahr lang halt nicht das Problem hat, dass er aus der Bundesregierung heraus Wahlkampf machen muss.
Genau,
der arme Mann. Das ist eigentlich ein Gewinner dieser Neuwahlsituation. Man weiß nicht, wie er dann weiter abschneidet.
Kannst du das schon irgendwie prognostizieren? Du als Eingeborener?
Also ich würde sagen, er hat trotzdem die schlechteren Chancen als der CDU-Kandidat. Den kennt zwar keiner. Manuel Hagel ist ein ganz junger, so Ende 30-Jähriger, der da sich sozusagen hochgearbeitet hat in der baden-württembergischen CDU. Aber es ist halt so, die meisten Beobachter gehen davon aus, dass dass Kretschmann sozusagen eine Ausnahmefigur ist, weil er ja eben so konservativ ist und dass es halt ein CDU-Land wieder möglicherweise wird. Aber höchstwahrscheinlich auch Schwarz-Grün. Also die arbeiten wirklich gut zusammen, haben sich auch sowohl beim Cannabis als auch beim Krankenhausgesetz immer sozusagen sehr CDU-mäßig verhalten. Der einzige Problemfall jetzt aus, zum Beispiel aus meiner Sicht, ist der Gesundheitsminister Manfred Lucha, der ein Fan von Homöopathie ist. Also das ist wirklich so, das ist ein typisches Baden-Württemberg, eigentlich konservativ, aber auch so wirklich, wenn man durchgeknallte Leute sucht, dann am ehesten dort in Baden-Württemberg, das okay. Sachsen des Westens. Ja, und jedenfalls... wir schweifen ein bisschen ab, aber... ich glaube, dass Özdemir, der hat halt das Problem bei Hardcore-Konservativen, dass die zwar sagen, ja, okay, der ist ein toller Typ eigentlich, aber er ist Landwirtschaftsminister und steht ja eigentlich für diese grüne Ideologie des Veganismus, was gar nicht so ist. Er selber ist ja Vegetarier persönlich, ist aber tatsächlich ein sehr, wer sich schon mal mit Veganern unterhalten hat, weiß, wovon ich rede. Also die Leute, die einen missionieren wollen, der will einen nicht missionieren. Er hat ja mal, sein berühmtes Zitat ist ja, dass Uli Hoeneß darf, meinetwegen, wenn er Zucker in seinen Kaffee geben will, ist ja egal. Er kann sich meinetwegen Speckwürfel in den Kaffee tun. Das ist mir egal und das glaubt man ihm auch. Aber es ist ja trotzdem, man kann ihm das ja zuschreiben. Und das wird, also dieses bisherige Amt ist nicht so geeignet, um Konservative zu überzeugen.
Aber spielt bei Özdemir eine Rolle in Baden-Württemberg, dass er Migrationshintergrund hat?
Auf gar keinen Fall.
Das spielt in Baden-Württemberg überhaupt keine Rolle.
Bei dieser Person, weil der ist so klar, der ist halt Bad Uracher. Ja? Der wurde jetzt neulich zum Ehrenbürger ernannt in der Stadt. Genau, also das ist komplett akzeptiert, weil er halt mit allem, was er sagt, komplett sozusagen gegen das ist, wofür so zum Beispiel Islamversteher wären. Also Türkei oder Gaza, da ist er vollkommen unmissverständlich.
Na, aber meinst du nicht, dass es im ländlichen badischen Raum schon noch Leute gibt, die sagen, Türk will ich nicht?
Nee, ich glaube, das ist wirklich... ich glaube, das ist... das würde nicht mal der letzte Hinterwäldler würde das zum Gründen, also es gibt dann andere Gründe, den nicht zu wählen vielleicht, aber das nicht. Es gibt wirklich, weil der ist ja im Grunde ein Urgestein, der sitzt seit 1994, nicht durchgehend, aber im Bundestag und Europaparlament und ist da auch vor Ort und er spricht halt, also das ist glaube ich einfach ein Sprachtest. Also Baden-Württemberger würden nie einen Ministerpräsidenten wählen, der Hochdeutsch spricht. Das ist klar. Warte mal, ich glaube der letzte war... ich glaube, weiß nicht, Filbinger war, glaube ich, einer, der am wenigsten Schwäbisch oder Badisch oder Schwäbisch sprach. Aber alle anderen, also es gab nie einen und ich glaube, daran würde es scheitern, dass er nicht, wenn er Hochdeutsch sprechen würde. Aber das tut er ja nicht. Der spricht ja auch sehr, sehr dieses Honoratioren-Schwäbisch, also dieses gehobene.
Wie Florian Schröder mal über Winfried Kretschmann sagte: Ich bin zwar Schwabe, aber man hört es nicht.
Ja, so. Und insofern, also ich persönlich könnte wahrscheinlich auch, aber da müsste ich noch ein bisschen, dann müssten wir diesen Podcast hier auf Schwäbisch machen. Könnte auch
kandidieren. Da wäre ich ja groß.
Ja. So komm. Also, dann haben wir tatsächlich eine Entwicklung beim Internationalen Strafgerichtshof. Der ist jetzt tätig geworden nach einem halben Jahr. Also der Ankläger hatte ja Haftbefehle gegen die Führung Israels, also ehemalige Verteidigungsminister und Ministerpräsident, und gegen die Hamas-Führung gestellt. Und das hat sich ja ein bisschen von selber, naja, mehr oder weniger erledigt, dass die Hamas-Führung jetzt eigentlich komplett tot ist und nur gegen einen von diesen drei Toten wird jetzt noch ermittelt, weil eben der Nachweis des Todes noch nicht so dort angekommen ist, aber das hat letztlich keine Auswirkung. Aber Haftbefehl gegen Netanyahu und Gallant ist ausgestellt worden. Das ist jetzt also tatsächlich, wird es demnächst keinen Staatsbesuch mehr vom Netanyahu in Deutschland geben.
Oder doch?
Nee, das wird es nicht geben.
Glaube ich
so,
auch nicht.
Dann gibt's noch, haben wir noch einigermaßen so ein interessantes Thema, nämlich kriminelle Familien an der Macht.
Mhm.
Also damit meine ich nicht die Staatssekretäre von Patrick Greichen, sondern tatsächlich weltweit ist es auch in der Mode, Familien an die Macht zu kriegen.
Natürlich.
Selbst der,
in Amerika zum Beispiel.
Genau, die ganzen Trumps und selbst in Frankreich, der Schwiegersohn von Marine Le Pen ist ja jetzt Parteivorsitzender. Aber tatsächlich, es geht noch ärger. Also auf den Philippinen zum Beispiel, da ist ja der Sohn des früheren Präsidenten Ferdinand Marcos mit dem schönen Namen Ferdinand Marcos.
Mhm.
Junior,
Spitzname
Bong Bong. Also der scheint ja wirklich hochintelligent zu sein. Ich weiß nicht. Wenn du Bonbon Hengstmann heißen würdest, würdest du dich doch einsalzen lassen, oder?
Ja, ich würde zumindest permanent auf die Fresse kriegen, aber in Ordnung.
Genau, und der ist jetzt Präsident seit 2 Jahren.
Super.
Und die Vizepräsidentin ist die Tochter des direkten Vorgängers, Duterte. Also Sara Duterte ist Vizepräsidentin und die hassen sich. Das sind diese 2 Familienclans, die sich hassen. Und jetzt hat Frau Duterte ein Interview gegeben und gesagt, ich habe mit einem professionellen Killer gesprochen, und gesagt, wenn ich umgebracht werde, dann muss Bonbon und auch seine Frau auch umgebracht werden. Also
so.
Man könnte auf Deutsch sagen, Ampelkoalition.
So.
Ja, also da geht es gut zur Sache. Netter geht man in Nicaragua miteinander um. Der Dauerpräsident Ortega, wo du gesagt hast, das ist ja deine Kindheit eigentlich.
Na gut, der war zwischendurch aber nicht Präsident. Man muss ja die Kirche mal im Dorf
lassen. Genau, der hat eine längere Pause gemacht. Damals ging es dem Land besser und jetzt seit 2006 ist er wieder dran. Also das ist so ein, war Teil der, 1979 gab es ja den Sturz des Langzeitdiktators Somoza und er war Teil der Junta und am Ende zufällig irgendwie der einzige Präsident. Also der hat sich da in dieser doch sehr egalitären linken Bewegung sehr weit nach oben gebracht und wurde 1990 abgewählt und 2006 wieder an die Macht. Und jetzt, seine Frau ist schon längere Zeit Vizepräsidentin und jetzt ist sie auch offiziell Co-Präsidentin. Also die sind quasi noch eine Stufe drüber über dem, was bisher üblich war unter den Honeckers und den Ceausescus, dass die Frau irgendwie eigentlich die Hosen anhat. Aber jetzt hat, also die ist jetzt tatsächlich Staatspräsidentin.
Sag mal, im Gegensatz zu Venezuela, die ja theoretisch eines der reichsten Länder der Welt sein könnten, also zumindest eines der wohlhabendsten Länder, eines der reichsten Länder sind sie ja, aber eines der wohlhabendsten Länder der Welt, Nicaragua hat so eigentlich nichts zu bieten, ne, außer Kaffee.
Naja, was heißt außer? Also wenn sie das besser machen würden, dann wären sie ja schon besser dabei. Es ist halt einfach ein kleineres Land, muss man sagen. Paar Millionen Einwohner. Aber klar, könnte es denen besser. Also, es ist ja so, es gibt ja weltweit keine Linksaußenregierung, die Langzeiterfolg hat. Und wenn sie keinen Erfolg hat, dann muss sie sich mit Gewalt an der Macht halten. Wie in Venezuela oder wie in Bolivien, wo es auch bergab geht. Oder Kuba sowieso. Ich meine, da sagen sie immer, das liegt an den US-Sanktionen, aber auch ohne Sanktionen. Also es ist halt ein sozialistisches Paradies, und wo keiner arbeitet, und das führt halt zu nichts. Und ich meine, das einzige Projekt von der Linksaußenregierung weltweit, das irgendwie nicht an sich selbst gescheitert ist, ist ja Chile gewesen, 1973, wo man auch viel Sympathie international entgegengebracht hat. Aber man könnte davon ausgehen, wenn die 10 Jahre überlebt hätten, dann wäre das Land auch am Ende. Aber natürlich ist es dann schlimmer gekommen mit der Diktatur und so weiter, will man ja gar nicht relativieren. Aber also es ist halt das Problem von diesem Sozialismus, dass er einfach, also es gibt ja viele Anhänger, es ist eigentlich eine Skurrilität, dass eine Bewegung seit Hunderten von Jahren, seit fast 200 Jahren so viele Anhänger hat, obwohl sie dauernd beweist, dass es nicht geht. Also das ist wie wenn man Andreas Scheuer in der nächsten Bundesregierung unionsgeführt wieder zum Verkehrsminister machen würde. Ja,
ja, ja, klar.
Oder wie wenn ich sage, eine Pointe in meinem Programm, in der Premiere, die fällt halt durch, dann mache ich es halt noch 10 Mal, dann fällt sie 10 Mal durch, dann mache ich es beim 11. Mal wieder. Und dann am Ende mache ich es im nächsten Programm wieder.
Oder ich würde hier einfach im Podcast irgendwelche sexistischen Scheißwitze machen.
Obwohl es nie funktioniert, genau.
Das ist richtig. Naja, so. Moment. Weißt du, warum ich es mache? Weil du dich davon triggern lässt.
Okay, ja.
Es ist wie mein Bruder zum Beispiel.
Ich ahne es.
Wenn ich mit meinem Bruder im Auto fahre, erzähle ich ihm auch immer von meinen sexuellen Fantasien. Er will das nicht hören, er schreit mich an. Aber solange er mich anschreit, mache ich das natürlich
wirst
weiter.
Wirst du wahrgenommen, ja.
Genau.
Denk mal drüber.
Ich hechele nach Aufmerksamkeit.
So, und jetzt habe ich noch, also genau, apropos Familien, in Norwegen macht man es noch schöner, da ist nämlich das Königshaus kriminell, beziehungsweise...
Naja, du komm. Die AfD ist auch nur in Teilen rechtsextrem.
So, also in Norwegen, man kann eben froh sein, dass man da in Europa ein bisschen die Könige von der Macht fernhält. Aber der Sohn der Kronprinzessin Mette-Marit, und der ist geboren vor der Hochzeit, beziehungsweise hat nicht den Kronprinzen Hakon als Vater, sondern das war ihr erstes Kind, heißt Marius, der ist jetzt Mitte 20 und hat schon eine gute Karriere hinter sich, sitzt jetzt zum dritten Mal in Untersuchungshaft, diesmal ein bisschen länger als einen Tag, wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Vorher war es nur Körperverletzung. Also der sammelt da schön alles an. Und da gibt es jetzt eine lustige Meldung, die Mutter, also Mette-Marit, kommt jetzt auch ein bisschen in das Fadenkreuz der Behörden. Angeblich, also es gab Anfang August diese erste Verhaftung oder eine Hausdurchsuchung bei ihm. Und sie hatte davon wohl Kenntnis und hat, also der Verdacht ist, dass sie ihm verraten hat, dass er jetzt irgendwie da verhaftet wird. Und noch cooler, sie hat vor der Hausdurchsuchung seine Wohnung geputzt.
Persönlich.
Aber weißt du, so eine Mutter von so einem Taugenichts, ja. Natürlich ist ihr das peinlich, wie es da aussieht. Und dann putzt die einfach dem seine Wohnung. Aber immerhin, also das norwegische Königshaus ist noch bodenständig, da putzt die Mutter noch selber.
Naja, ich finde das ja, aber deswegen ist der ja auch so.
Ja.
Ja, weil das ist wahrscheinlich bis auf 15 Mal.
Ja, das ist auch ein bisschen schade, weil seine kleinere Schwester ist ja dann sozusagen die zweite in der Thronfolge, die wird so gehätschelt und er ist so der Loser, weil er als Erstgeborene wäre ja quasi der Thronfolger, wenn er aus der Familie stammen würde. Also das ist tatsächlich, aber ich meine, ich bin ja auch kein Thronfolger und bin nicht missraten. Nee, also wenn er jetzt der Sohn des Kronprinzen wäre, dann wäre
so,
er der...
Ach so, er ist von einem anderen
genau.
Vater. Ah.
Ja, ja, also das, ich meine, ich bin ja auch kein Kronprinz und bin nicht kriminell, zumindest weiß ich nichts davon. Und das ist schon irgendwie auch alles, und eine Vergewaltigung ist ja kein Spaß einfach. Also das muss man wirklich sagen. Also es ist halt so, also ich meine, Prinz Harry hat ja damals auch viel, viel so angesammelt an Skandalen, diese Hitler-Uniform, also NS-Uniform und so weiter. Aber er, zumindest der ist ja nie irgendwie verhaftet worden, obwohl er ja wahrscheinlich auch so eine Veranlagung hatte zum Quatsch machen.
Das ist richtig.
Und das sucht man sich schon selber aus, ob man sowas macht oder nicht.
Das ist richtig.
Das, apropos Knast, wir haben natürlich auch Neuigkeiten in Berlin vom berühmtesten Clan Abu Shaker oder zweitberühmtesten nach dem, wie es im Spiegel immer heißt, Familie R, also die Remos, aber die Familie A.C., die genau. Ist jetzt auch wieder in den Medien gewesen, da gab es eine Verurteilung wegen... Attestfälschung. Also es gab wegen irgendwas anderem, sollte der eine Abu Shaker sollte da angeklagt werden, und der ist nicht vor Gericht erschienen und hat einen Attest vorgelegt, und das war natürlich
falsch. So habe ich das ja früher im Sportunterricht immer gemacht.
Genau, und anscheinend, also eins hat er selber geschrieben und eins, da wurde sein Arzt so ein bisschen unter Druck gesetzt, also gegen den wurde dann auch ermittelt, aber da hat man schon gemerkt, er hat es nicht freiwillig geschrieben. Und das Gericht kam, oder die Staatsanwaltschaft kam drauf, weil das Wort Gastroenteritis, also Durchfall, wurde dreimal unterschiedlich falsch geschrieben.
Super.
Also bitte, liebe Abu Shakers, es lohnt sich doch, auf eine deutsche Schule zu gehen und dann auch wirklich sich da zumindest sprachlich integrieren zu lassen, damit man das Wort in Zukunft richtig schreibt.
So.
Aber es ist natürlich Rassismus, wenn man bemerkt, dass jemand ein deutsches Wort dreimal falsch geschrieben hat und ihn dafür anklagt.
Na, es ist zumindest Kulturschauvinismus, was du ja sehr gerne machst.
Andere das bin Menschen ich aber absolut, ja.
Auf so. Ihre Defizite hinweisen.
Ich lache jetzt sogar über Schweden, wie wir letzte
so.
Folge wissen.
Genau. Nicht ganz so schlimm wie andere Menschen, mit denen ich einen Podcast zusammen mache, aber immerhin.
So, und dann noch eine letzte Meldung zum Rausschmeißen, und auf die wartest du schon seit einer Stunde.
Natürlich.
Und zwar, die Jusos retten die Welt. Die Jusos haben jetzt eine Forderung, mit der alle Probleme weltweit gelöst werden, nämlich...
Moment, ich muss kurz noch den Trainer einspielen, Tillmann und seinen Juso-Hass. Nein, alles gut. Das, du hast ja eher die jungen Grünen, oder wie heißt
das? Ja, aber
die?
Wenn sie, also Grüne Jugend. Sowas ist jetzt wirklich eine tolle Meldung. Die fordern nämlich für Studenten, für Studierende eine WG-Garantie.
Das heißt?
Das heißt, jeder Student soll in jeder Stadt und in jedem Stadtgebiet, wo er will, quasi bezahlbar eine WG-Platz zugesichert bekommen. Also wir wissen ja, die Wohnungen werden auch erst recht Privatwohnungen werden ja heute hierzulande vom Staat verteilt an die Bösen, an die Reichen, was auch immer. Man kann es alles sich wünschen, aber es muss erst mal fragen, wo kommt es denn her? Naja, und dann, ich finde es cool, denn jeder, der schon mal in einer WG wohnte, weiß, das ist ganz cool, weil man muss ja den Kühlschrank nie voll machen, weil das macht ja immer irgendein anderer Depp. Oder genau. Putzen oder die ganzen Dienste. Ja, letztlich ist es auch, wäre es nur konsequent zur WG-Garantie dann auch noch eine auch zu beschließen, dass jede Woche der Staat vorbeikommt, den Kühlschrank voll macht und einmal durchputzt. Dann sind die Studenten ja richtig aufs Leben vorbereitet. Also das ist ja auch ganz toll.
Hast du jemals in einer WG oder in einem WG-ähnlichen...
Ich wusste, dass die Frage kommt.
Ja. Also nee, ich nicht.
Ich auch nicht.
Ja. Das heißt, wir können gar nicht so eine große Fresse haben.
Ja, ich finde einfach, die Jusos sollten nicht so eine große Fresse haben.
Immer das dieses, ist ja ein ganz anderes Thema.
Der Staat soll uns was geben und irgendjemand soll es genommen werden. Also die können eigentlich in Nicaragua, vielleicht gibt es eine WG-Garantie in Nicaragua, im Paradies.
Genau.
Also jedenfalls, die beschäftigen sich nur mit den richtig, richtig großen Themen, so kann man es sagen.
Genau. Und das finde ich auch gut.
Ja, lieber Sebastian, jetzt sind wir schon wieder über einer Stunde.
Alles gut, ich muss jetzt auch dringend los. Deswegen würde ich jetzt nur ganz kurz hier noch den Abbinder machen. Vielen Dank, Thiemann, für die schöne Folge. Wir hören uns nächste Woche
Schreibt
wieder.
Schreibt uns.
Genau, an luke@hengstmanns.de oder an luke.hengstmanns hier unter der Folge. Wir lesen hier alles vor, bis auf die Bots. Wenn wir euren dann nicht vorlesen, reden wir uns darauf raus, dass es ein Bot war. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn die Klöten von Christian Lindner noch größer geworden sind. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss, Thiemann.
Tschüss, Sebastian.